SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Aus dir wird sowieso nichts. Diesen Satz hat mein heutiger Gast früher oft gehört. Ibrahim Ismail ist als kleiner Junge mit seiner Familie vor dem Libanonkrieg nach Deutschland geflohen. Nach der ersten Klasse auf der Grundschule wurde er rausgeworfen und landete auf einer Schule für Lernbehinderte. Eine Sackgasse. Auf den ersten Blick. Aber Ibrahim Ismail hat Abitur gemacht, er hat Sportwissenschaften studiert, ist heute Dozent an der Ruhr-Uni Bochum und der 38-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Paideia, mit dem er benachteiligten und zum Teil verhaltensauffälligen Jugendlichen hilft und ihnen Bildung nahebringt. Schönen guten Abend, Ibrahim Ismail.
Ich grüße Sie.
Was für eine beeindruckende Vita, die Sie da haben. Wie wichtig war es für diesen Werdegang, dass da irgendwann mal jemand war, der eben nicht gesagt hat, aus dir wird sowieso nichts, sondern der gesagt hat, aus dir wird was?
Also schon sehr zentral, weil sich das Selbstbild natürlich auch über das Fremdbild konstituiert. Also die Menschen um einen rum, die einem sagen, was man letztendlich ist, das beeinflusst einen jungen Menschen. Und ich hatte beides. Aber Gott sei Dank war der Impuls von Menschen, die für mich inspirierend waren, größer, so dass sie mir gesagt haben, du kannst es und mich auch herausgefordert haben. Das heißt, sie haben gesagt, mach es.
Wer war dieser jemand, der an Sie geglaubt hat?
Also in meinem Leben gab es immer Abschnitte, wo verschiedene Personen mir über den Weg gelaufen sind. Als erstes war es Marc Langenbach, ein Pädagoge, damals als ich als Flüchtling nach Deutschland kam in dem Gebiet. Der hat gesagt, Mensch, du bist ja gar nicht auf den Kopf gefallen. Und er war auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich überhaupt aus der Sonderschule dann gekommen bin. Später dann mein Klassenlehrer, der gesagt hat, du wirst jetzt erstmal Schulsprecher. Also nicht willst du, sondern du wirst. Und dann hat er mir gesagt, mach das Abitur, wo ich gesagt habe, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das war ja für mich immer nicht der Mond, sondern das Olymp, beziehungsweise also sehr weit weg. Ich habe es aber dann gemacht, ihm zuliebe, und habe dann gesehen, oh, das ist ja gar nicht so schwer, aber erst danach. Und später war es dann Professor Schmidt-Millert, der mich, ich sag mal, auch mit der Philosophie, aber auch mit Ethik und Moral herausgefordert hat und hat gesagt, sei du selbst, da hat er Nietzsche zitiert, und hat gesagt, ich lasse es nicht zu, beziehungsweise nicht, er hat es gar nicht gesagt, sondern eher so in seiner Haltung ausgedrückt, dass du es dir zu bequem machst.
Gut. Heute sind Sie dieser jemand für andere Jugendliche, die als abgehängt gelten, und über Ihre Arbeit mit dem Verein Paideia und über Ihren Werdegang sprechen wir heute ausführlich in SWR 2 Tandem. Das Dani und Deborah Gurgel Quartetto war das mit Garra auf SWR 2. Die Geschichte unseres heutigen Tandemgasts klingt wie aus einem kitschigen Hollywood-Film. Als Flüchtlingskind in eine Sonderschule für Lernbehinderte gesteckt, macht er später Abitur, studiert und hilft heute selbst benachteiligten Jugendlichen. Diese Geschichte ist aber kein Film, sondern wahr, und Ibrahim Ismail hat sie erlebt. Herr Ismail, wie schmerzhaft war das für Sie, als Sie von der Grundschule damals geflogen sind?
Also im Grunde war nur der Zustand, dass ich geflogen bin, schmerzhaft, weil ich Bilder gemalt hatte, also Kriegsbilder. Und die Lehrerin hatte dann an einem Tag die Blätter zusammengerollt und hatte mir das dann ins Gesicht geschlagen. Das war sicherlich ein schmerzhafter Moment. Und ein paar Wochen später kam, das habe ich erst Jahre später erfahren, Psychologen, die mich begutachtet hatten. Ich konnte im Grunde kein Wort Deutsch, auch ohne Beisein meiner Eltern. Ich weiß noch, wie sie mir da Farbkleckse gezeigt haben. Und dann sollte ich was sagen. Ja, und da bin ich auf die Sonderschule geflogen. Aber aus der Perspektive heute, würde ich sagen, war das für mich, auch wenn das merkwürdig klingt, etwas sehr Positives. Weil in der Sekunde, wo ich dann als Sonderschüler abgestempelt war, hatte dann mein Umfeld gar nicht mehr so viele Erwartungen an mich, was ich alles in einem Leistungssystem an Erfolge zeigen muss.
Aber wie kam das zu dieser offensichtlichen Fehleinschätzung, dass Sie eine Lernbehinderung hätten?
Ich denke, das hat sich überlappt mit meiner Sprache, die ich im Grunde nicht hatte. Ich war erst seit kurzem in Deutschland. Also anders kann ich es mir nicht erklären.
Und Ihre Eltern, haben die sich gegen diese Entscheidung gewehrt?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, wir waren ja jahrelang im Krieg, und dann kommt man nach Deutschland und hat erstmal den Status quo, und zwar Sicherheit, und muss dann eben den Papierkrieg erledigen. Wir hatten ja damals noch eine sehr restriktive Einwanderungspolitik, die wir mit voller Breitseite erlebt haben.
Das war 1985.
Genau. Und ja, im Endeffekt war es so, dass meine Eltern sich noch darauf verlassen haben, was die Lehrer gesagt haben. Das ist auch so in Autokratenregimen, dass Lehrer mehr Autorität haben. Und deswswegen sie da auch nicht eingeschritten sind.
Sie hatten als Kind viel Leid und Tod gesehen. Sie hatten jahrelang kein festes Dach über dem Kopf. Waren Sie traumatisiert? Also die Bilder, die Sie gemalt haben, lassen das ja vermuten.
Also das kann gut sein, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, heute nicht. Ich habe jetzt auch kein Posttrauma erlebt bis heute. Mir geht es auch soweit ganz gut.
Es ist nie jemand auf die Idee gekommen, Sie mal zu untersuchen, ob es ein Trauma gibt?
Es gab keine Diagnostik in dem Sinne, nee.
Nun waren Sie 5 Jahre auf dieser Schule für Lernbehinderte und Sie sagen, das war das Beste, was Ihnen passieren konnte.
Ja, das hatte zwei Gründe. Drei im Grunde. Einmal, das Umfeld hatte wenig Erwartungen an mich. Der zweite Punkt war, ich hatte sehr viel Raum und Zeit, im Sinne meiner Anlagen zu wachsen. Ich war nicht in dieser Zeitdruckspirale, sondern ich konnte das machen, was ich wollte. Hauptsache, ich bin der Lehrer nicht auf die Nerven gegangen.
Aber haben Sie in der Zeit was gelernt?
Ja, ich denke ja. Ich wurde freiheitsliebend und ich habe meine Interessen verfolgt. Und das ist eben der dritte Punkt. Ich konnte sehr viel Sport machen. Ich denke, das hat auch, also dass eben kein Trauma entstanden ist, war eine Folge dessen, dass ich sehr sportlich war und mich sehr stark auch über Sport identifiziert habe.
Aber obwohl Sie da Ihren Freiraum hatten und sich da ganz wohl gefühlt haben, sind Sie dann ja doch irgendwann erst auf die Hauptschule und später auf die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Wie haben Sie das geschafft?
Naja, im Grunde war es so, bevor ich auf die Hauptschule sollte, es war schon beschlossen, hatte mich der Direktor in sein Zimmer gebeten an der Sonderschule, hatte dann nochmal mit mir einen Test gemacht, den ich mit ungenügend abgeschnitten hatte. Da hat er mir irgendwelche Zahlenfolgen genannt und Bilder gezeigt, wo ich dann interpretieren sollte, was da drin zu sehen ist. Und am Ende sagte er mir, du brauchst dich bei mir nicht verabschieden, wir sehen uns nach den Ferien wieder, weil du es eh nicht auf der Hauptschule schaffen wirst. Und das war so der Moment für mich, wo ich wirklich einen Antrieb entwickelt habe, weil ich es ihm zeigen wollte, dass ich es doch kann und bin dann durchgestartet. Ja, und ich war, glaube ich, auch schon im ersten Schuljahr dann Schulbester und bin es auch lange Zeit, glaube ich, geblieben und in der 6. Klasse war ich dann auch schon Schulsprecher.
Wenn man aber immer wieder gesagt bekommt, du schaffst das nicht, wir sehen uns nach den Sommerferien in 2 Wochen wieder, du kannst das nicht, aus dir wird nichts. Woher haben Sie das Selbstbewusstsein gezogen, dass Sie es doch schaffen?
Ich denke von meinen Eltern. Sie müssen sich vorstellen, Krieg ist natürlich Leid, aber es schweißt auch zusammen. Und ich habe eine bedingungslose Atmosphäre gehabt von Liebe. Meine Eltern sind auch sehr emotionale Menschen im Sinne auch von Sensibilität. Mein Vater und meine Mutter haben sich im wahrsten Sinne des Wortes in diesen Kriegszuständen für uns aufgeopfert. Und das hat bei uns eine Festigkeit geschaffen, der Welt auch die Stirn zu bieten. Und ich sage heute, wenn man mich fragt, ja, hast du denn nicht Probleme bei der Arbeit, wenn wir gerade auch mit Intensivtätern und sowas arbeiten, dann sage ich, das ist die sarkastische Frage. Das ist so wie, ich bin im Kochtopf und sie fragen mich, ob es heiß ist. Ich bin kein Feind von Problemen, wenn ich da Hermann Hesse zitieren darf, sondern Probleme beleben mich.
Stimmt es, dass Sie von all den Auszeichnungen, die Sie in den vergangenen Jahren bekommen haben, keine in Ihrem Büro an die Wand gehängt haben, aber Ihr Sonderschulzeugnis?
Ja, also wenn ich Ihnen was verraten darf, das sage ich jetzt auch das erste Mal. Ich habe ja einen Universitätspreis für meine Abschlussarbeit gewonnen, da gab es auch ein riesen Konzert für. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe das meiner Mutter gezeigt und die sagte, ja, geh mal Kartoffeln holen. Ne? So, dann habe ich verstanden. Ich habe dieses Zeugnis genommen, also diese Auszeichnung, habe sie in meinen Schuhschrank dann getan. Und ja, und dann sagte meine Mutter, ich brauche dieses ganze Zeug nicht, damit du weißt, wie wertvoll du mir bist. Und ja, das Einzige, wo ich wirklich drauf stolz bin, ist dieses Zeugnis, so verrückt es auch klingen mag.
Die Glass Animals waren das mit Use. Vom Sonderschüler zum ausgezeichneten Hochschulabsolventen. Diese beeindruckende Karriere hat unser Tandemgast Ibrahim Ismail gemacht. Heute hilft der Diplom-Sportwissenschaftler Jugendlichen, die als abgehängt gelten. Mit seinem Verein Paideia fördert er benachteiligte und zum Teil auffällig gewordene Jugendliche. Was sind das für Jugendliche, Herr Ismail?
Lebendige Jugendliche. Also ich fände es zum Beispiel schön, wenn Jugendliche insgesamt als auffällig bezeichnet werden. Denn für mich ist das eine Form der Jugendlichkeit und auch der Vitalität. Und die Jugendlichen, mit denen wir oft zu tun haben, die haben diese Vitalität noch.
Aber sie werden ja gerufen, weil es Probleme mit diesen jungen Menschen gibt. Also welche Biografien und Karrieren haben die ja hinter sich, wenn sie zu Rat gerufen werden?
Also der Partei e.V., der hat ja ein weites Spektrum, ne? Von Begabtenförderung bis hin eben auch zu destruktiven Jugendlichen. Aber um auf ihre Zielgruppe einzugehen, im Grunde zeigt sich zum Beispiel bei dem Intensivtäter, dass er eine gebrochene Biografie aufweist und auch nach Anerkennung, nach Liebe, nach einem Bezugsrahmen, nach Orientierung sucht. Und diese oftmals eben auch nicht vorfindet. Es gibt natürlich immer Einzelfälle, wo es anders ist. Aber in der Regel ist es so, dass wir den Jugendlichen dann nicht gegenübertreten und sagen, ich will dir helfen. Weil im Helfen ist schon ein Mangelblick. Also du bist das Mangelwesen, das ich optimieren muss, weil es geht ja um ihn. Da ist ja kein Bezug zu etwas anderem, wie zum Beispiel, wir wollen Shampoo-Dosen bauen. Ja, und wir fordern sie heraus. Also wir sagen ihnen, warum sollen wir uns dazu bereit erklären, überhaupt mit dir was zu machen? Und diese Forderung ist auch gleichzeitig mit Achtung verbunden.
Also diese Menschen, diese jungen Menschen brauchen Orientierung, sagen sie alle. Warum haben die bisher nicht bekommen?
Na, erstmal brauchen die Jugendlichen eine Form der Begegnung, die sie nicht sofort wieder in diesem Mangelblick festhält. Und dann brauchst du die Forderung nach Kooperation. Denn jeder Mensch möchte sich als Gestalter in der Welt wahrnehmen. Und man muss ihnen Möglichkeiten schaffen, dass sie sich als Gestalter in der Welt auch wahrnehmen können.
Hoffnungslose Fälle, gibt es die für Sie?
Nur wenn es wirklich eine neuronale, also pathologischer Zustand ist, also eine neuronale Schädigung, dann ja. Ansonsten habe ich immer Hoffnung. Und diese Hoffnung ist auch mein Kapital, wenn ich den Jungs und den Mädels gegenübertrete.
Die Hoffnung ist ja auch immer ganz wichtig, um weiterzumachen. Haben die Jugendlichen denn diese Hoffnung, dass sie aus ihrem Leben was machen können?
Naja, was ganz wesentlich ist, ist, dass wenn wir an die Jugendlichen herantreten, schon mit unserer Haltung ihnen verdeutlichen, wir verurteilen euch nicht. Sondern höchstens euer Handeln vielleicht. Aber dass sie in der Haltung sehen, dass sie wertgeschätzt werden. Und das sehen sie daran, dass wir ihnen nicht sagen, macht jetzt was, nimmt an etwas teil, sondern indem wir sagen, was könnt ihr denn eigentlich? Wenn ihr nichts könnt, dann brauchen wir euch ja nicht. Wie kooperieren wir miteinander? Und diese Jugendlichen sind oft übersozialisiert. Das heißt, ich hatte letztens einen Intensivtäter, bin ich angekommen und sagte, wer bist du? Und da fing er an mit seinem ganzen Problem. Und dann habe ich gesagt, also mein lieber Gesangsverein, wenn ich mich vorstellen würde, stelle ich mich anders vor. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel bei einem schönen Mädchen vorstellen willst, würdest du das auch anders machen.
Was hat er denn gesagt?
Da hat er gesagt, ja, das stimmt. Da habe ich gesagt, so, aber abgesehen davon erzähle ich dir jetzt mal eine Stunde über meine Probleme. Und nach einer Stunde sagt er, warum erzählen Sie mir das alles? Dann sagte ich ihm, ja, warum erzählst du mir das denn? Oder warum willst du es mir erzählen? Also diese Selbstverständlichkeit, dass der Pädagoge oder die Pädagogin hilft, ist schon das Grundproblem.
Was heißt eigentlich, was aus dem Leben machen? Also was ist Ihr Ziel, wenn Sie anfangen, mit den Jugendlichen zu arbeiten? Muss es das Abitur sein?
Nein, das waren nie meine Ziele. Es ist tatsächlich so, wenn man liest über das, was ich mache, haben ja sehr viele dann hinter ihr Abitur erreicht und sind dann studieren gegangen. War aber nie mein Ziel. Ich habe nie mit ihnen Mathe, Deutsch oder Englisch gemacht oder dergleichen, sondern ich habe ihnen im Grunde die Lust am Leben eingehaucht und das auch manchmal ein bisschen durchgeknallt, das muss man auch sagen. Also alle denken, wenn sie mich sehen, ich mag Hip-Hop, mag ich überhaupt nicht. Ich stehe auf Klassik und Heavy Metal.
Schöne Kombination.
Ja, ich finde die gar nicht so weit weg voneinander. Und ich bringe die Jugendlichen auf im Grunde neue Wege. So hat auch mein erstes Projekt angefangen. Ich schaffe Lust bei ihnen. Sie kriegen Erkenntnis und merken, mein Gott, was bin ich für ein Provinzialist. Ich habe ja von der Welt noch nichts gesehen. Also sie kriegen Durst.
Lust am Lernen.
Nicht erlernen, sondern Lust am Leben. Und um leben zu können, muss man irgendwie Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, um auch als Gestalter in dieser Welt aktiv zu werden. Und Lernen ist nur eine Facette. Da geht es um die Aneignung von Arbeitswissen, um Fähigkeiten zu entwickeln. Aber es gibt auch sowas wie Bildungswissen, Erfahrungswissen, das Leben auch zu meistern. Ich möchte zum Beispiel, dass mein Kind jetzt nicht nur ein super Schüler ist, sondern ich möchte, dass er glücklich ist. Und das ist was völlig anderes. Da muss man aufpassen, dass man nicht eben alles nur unter das Leistungsdiktat setzt.
Nehmen wir mal an, Sie lernen einen jungen Mann kennen, aggressiv, vielleicht auch kleinkriminell, der schon mal was gestohlen hat oder in einer Schlägerei verwickelt gewesen ist und der in der Schule schlechte Noten hat, respektlos zu den Lehrern ist. Wie setzen Sie da an?
Also ich kann Ihnen zum Beispiel ein Beispiel nennen. Da kam so ein junger Mann in eine Klasse. Wir haben auch ein Projekt am Berufskolleg in Opladen. Da machen wir mit der Schule und der Uni zusammen, gehen wir da auch interessante Wege. Und da kommt so ein junger Mann rein, der immer als Chaot bezeichnet worden ist. Und als er reinkam und ich merkte, wie extrovertiert er ist, habe ich gesagt, Gott sei Dank, dass du da bist. Da sagte er, wie meinst du das? Und dann sagte ich, ja, du hast Energie, das merke ich schon und das brauchen wir. Also schon diese Form der Wertschätzung und sofort aber auch schon der Hinweis, dass wir produktiv aktiv werden und nicht nur konsumieren, hat ihn belebt.
Und wie ging es dann weiter?
Also er hatte sehr viele Vorurteile. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Film über Vorurteile. Die Klasse ist die Redaktionsgruppe und du gehst raus in die Welt und begegnest diesen Vorurteilen, Menschen. Er ist dann in Österreich, in der Schweiz gewesen, in Deutschland und war auf der Suche nach Vorurteilen. Er hatte zum Beispiel ganz viele Vorurteile gegenüber Juden und dann hat er in Österreich und dann hinterher in der Schweiz den André Stern kennengelernt, den Buchautor. Und der hat ihn dann eingeladen, mit auf die Tour zu kommen. Er fand den super, den Mann. Und plötzlich hat André Stern ihn umarmt und sagte ihm, du, ich muss dir was sagen. Und dann sagte Fatih, ja was? Und dann sagte er, ich bin Jude. Und dann ist die Welt erstmal so zusammengebrochen. Und dann hat er sich aber wieder aufgerappelt. Und dann sagte André zu ihm, ist das denn so schlimm? Und dann sagte Fatih, nee, eigentlich nicht. Also manchmal braucht es auch nur neue Erfahrungen. Und das Schöne ist, dass bei diesem Projekt der Fatih wirklich, er ist raus in die Welt mit offener Brust und hat Menschen getroffen, wie zum Beispiel Professor Dr. 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 Philmet Petzold oder Professor Krabmann beim Internationalen Symposium in Österreich von Welt der Kinder. Und das waren neue Lebenswelten für ihn, wo er dann plötzlich sagte, warum denken die denn alle über sowas nach?
Und wo ist Fatih heute?
Fatih ist Banker. Das darf ich aber den Jugendlichen nicht sagen, weil das finden die uncool.
Haben die jungen Menschen eigentlich, mit denen Sie arbeiten, vor allem wegen Ihrer eigenen Biografie Respekt vor Ihnen?
Also ich muss Ihnen sagen, ich bin da kein Freund von, dass man sagt, weil ich das selber erlebt habe, bin ich heute gut darin oder weil ich Migrationshintergrund habe. Sondern es geht vielmehr darum, die Haltung, die man den jungen Menschen gegenüberbringt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war in der Region bei Hamburg, ich kann den Ort jetzt nicht nennen, da ging es darum, dass junge Menschen in der organisierten Kriminalität schon waren oder den Fuß schon drin hatten. Und dann kamen wir da mitten in unserer sogenannten Analysephase in diesen Stadtteil. Und da waren 60 junge Männer, alle schwarze Bomberjacken, also sehr bedrohlich, wie das alles aussah. Und
60?
Ja, genau, 60. Und ich hatte eine junge Studentin dabei, eine Philosophin, die bei mir hospitierte. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, schau dir das an, aber halte dich ein bisschen zurück. Ne? Ja, und irgendwann sagte sie dann zu diesen ganzen Leuten, ich war mitten im Gespräch mit ihnen, sagte sie dann, sag mal, seid ihr eigentlich so schlimm, wie man sagt? Und dann sah ich diese Riesenkerle plötzlich so alle, also eigentlich nicht so. Und die wurden dann zu Lämmern. Und plötzlich wurde meine Hospitantin, die Schülerin, zur Meisterin. Und ich trat in den Hintergrund und schaute mir das an und sagte, Wahnsinn, mit ihrer Naivität, natürlich Naivität, hatte sie ja die Haltung, diese jungen Männer nicht zu verurteilen. Und dadurch konnten wir erst überhaupt diesen Kanal dazu herstellen.
Auf welche Erfolgsgeschichte Ihrer Schützlinge sind Sie besonders stolz?
Dass viele meiner Jugendlichen wissen, worauf es jetzt im Leben ankommt. Und zwar, dass sie ihre Kräfte entfalten, dass sie produktiv aktiv sind, dass sie als Gestalter in diese Welt hinausgehen. Und weniger, dass sehr viele jetzt irgendwie studieren.
Der Sportwissenschaftler Ibrahim Ismail ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Und wir sprechen gleich weiter nach Musik von Leila McCullough. Hier ist Far From Your Web.
Grace has kept me far from your web. Oh me, how I nearly was fooled. I thank my lucky stars that I'm far from your reach. Though your arms are long, my will is strong.
Unser Tandemgast heute Abend ist der Sportwissenschaftler Ibrahim Ismail. Als Kind galt er als lernbehindert. Heute ist er Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum und Vorsitzender der Bildungseinrichtung Paideia e.V. Der Verein ist aus einem Projekt entstanden, Herr Ismail, das Sie 2005 ins Leben gerufen haben, nämlich Neue Wege. Und dieses Projekt war lokal begrenzt auf Wuppertal-Vohwinkel, wo Sie herkommen und wo es damals Jugendkrawalle gab. Wie ist dieses Projekt entstanden? Also wie sind Sie dazugekommen?
Na, im Grunde bin ich durch einen Stadtteil gegangen und habe plötzlich gesehen, wie Jugendliche auf der einen Seite, ein Jugendlicher hat einen Molotow-Cocktail in der Hand gehabt und auf der anderen Seite eine Hundertschaft. Und dann hat einer dieser Jugendlichen diesen Molotow-Cocktail dann auch geworfen. Und die Polizei hat dementsprechend auch reagiert. Und da war ich entsetzt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das hat mich dann nicht losgelassen, bin dann nach Hause und habe darüber nachgedacht, wie man sowas entschärfen kann. Ich war Zivilist, also ich hatte keinerlei Funktion. Und bin dann in den Stadtteil gegangen, habe mal eine Analyse gemacht, was da gemacht wird, wie es aussieht. Und habe dann gemerkt, dass die Jugendlichen eine extreme Dynamik entwickelten im Sinne der Destruktivität. Habe aber auch gleichzeitig gesehen, dass die gesamten Hilfesysteme individualisiert auf die Jugendlichen schauten. Sowohl das Juristische als auch im Bereich der Jugendhilfe schaut man immer individuell auf die Jugendlichen. Aber es war eben ein gruppendynamischer Prozess, der den ganzen Stadtteil durchzog. Und da wollte ich dann entgegensetzen. Ich habe aber gemerkt, dass Jugendliche aus Bildungssektoren dort nicht akzeptiert wurden. Also habe ich mir gesagt, nimmst du einfach Jugendliche aus dem Stadtteil, die das Herz noch an der richtigen Stelle haben, aber eben auch akzeptiert sind unter den Jugendlichen. Und die bildest du zu sogenannten Vorbildern, Rollenvorbildern aus, die dann mit mir diesen Stadtteil verändern sollten. Das, wie gesagt, als Zivilist zunächst. Und es gab ein Gebäude, das so einen riesen Innenhof hatte, also wie so eine Art Kolosseum. Und genau so habe ich es genutzt. Ich bin da rein mit Boxklamotten, habe das ausgepackt, habe nicht gesagt, wer ich bin. Und plötzlich kamen alle Jugendlichen und von oben jubelten irgendwie alle. Da habe ich gesagt, ach, ihr wollt boxen, dann lasst uns das mal machen. Habe aber dann so am Höhepunkt angekommen, einfach alles wieder eingepackt, bin ins Auto gestiegen und die Jugendlichen alle hinter mir her. Wer bist du? Woher kommst du? Habe denen keine Antwort gegeben und bin weggefahren. So. Und zwei Wochen später habe ich mich wieder im Stadtteil gezeigt und da kam ein junger Mann, Ötman, auf mich zu und sagte, hey, wann boxen wir wieder? Und dann sagte ich, warum sollen wir denn boxen? Der so, wie jetzt? Ich sage, ja, warum sollen wir das denn machen? Ja, wie, weiß ich nicht. Und dann sage ich, ja gut, putzt du mein Auto? Sagt er, ja, warum soll ich denn dein Auto putzen? Ich sage, ja, warum soll ich denn mit euch boxen? Also die Form der Konfrontation, die Herausforderung. Am Ende habe ich denn gesagt, macht mir ein Angebot, dass ich mich bereit erkläre, mit euch was zu tun. Hab dann einmal Boxen dann noch mit ihnen gemacht. Aber während wir geboxt haben, habe ich gesagt, sag mal, wer ist denn der beste Boxer aller Zeiten? Und dann haben die gesagt, Mike Tyson. Da habe ich gesagt, Blödsinn. Das ist natürlich Muhammad Ali. Und habe über den Kampf von Zaire erzählt, Rumble in the Jungle. Und habe dann aber am Höhepunkt der Geschichte einfach aufgehört. Und dann meinten die so, was hat Muhammad Ali gemacht? Was hat Muhammad Ali gemacht? Und da habe ich gesagt, nee, das erzähle ich euch heute nicht. Ich bin auch kein Geschichtserzähler. Wir müssen Sport machen. Habe aber gesagt, Leute, wir können uns morgen treffen und dann über Muhammad Ali sprechen. Und dann kamen sie auch zahlreich und habe denen dann, nachdem wir damit aufgehört hatten und die begeistert irgendwie waren von Muhammad Ali, gesagt, sollen wir mal nächstes Mal über jemanden sprechen, der 27 Jahre in Haft war und für Freiheit gekämpft hat und der erste Präsident Südafrikas geworden ist. Und so sind wir dann von Stück zu Stück dann irgendwann bei Karl der Große und die Reformation der Kirche gelandet, also eben bei anderen Themen.
Und aber auch bei Karl der Große, bei ja. Karl dem Großen Mann war das Interesse auch immer noch genauso groß?
Ja, definitiv, weil es war kein zwanghafter Lehrplan, sondern eine lebendige Diskussion. Die Jugendlichen hatten Durst nach Wissen.
Was ist denn aus den Jugendlichen geworden?
Also es haben von den 8 Leadern, die ich damals in der Neuwege-Gruppe hatte, das war die erste Generation, haben 7 ihr Abitur gemacht, sind dann ins Studium gegangen, einer ist zur Feuerwehr gegangen. Ja, und dann hat sich das aber multipliziert. Dann gab es eine zweite Generation, die nachgerückt ist. Dann waren es 16 Jugendliche. Und 2010 haben wir dann mit 21 Jugendlichen das Abitur gefeiert. Das war ein ganz schöner Moment. Und ja, so ist es dann weitergegangen. Also es gab dann positive Impulse, Modelleffekte durch Jugendliche zu Jugendlichen.
Aus diesem Projekt Neue Wege für Wuppertal, Vohwinkel, ist das Projekt Rückenwind im Verein Paideia entstanden. Mhm. Und Sie haben es gerade schon gesagt, also ganz wichtig ist die Multiplikatorenwirkung. Mhm. Erklären Sie mal, wie das funktioniert.
Also zunächst muss man sagen, Rückenwind ist nicht nur ein Projekt, sondern es sind pädagogische Leitlinien, einfach Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo wir sagen, das funktioniert. Wir haben halt auch eine Anbindung an der Uni, das heißt, wir haben auch einen Forschungsbereich und Weiterbildungsbereich, da generieren wir Wissen, das wir dann eben wiederum zur Verfügung stellen in Weiterbildung, Fortbildung und dergleichen, aber auch in Publikation. Und wir haben jetzt 2 der ehemaligen Jugendlichen aus dem Neuwege-Projekt im Vorstand. Und einer der Jugendlichen ist auch zum Beispiel in Hamm Standortleiter. Das heißt, diese jungen Menschen sind authentisch, sie sind die Leitlinien gewöhnt und das ist bei daher, indem wir den Mut haben, auch von der Universität Platz zu machen für diese Jugendlichen. Und ich denke, diese Haltung und Wertschätzung, die durchzieht eigentlich unsere gesamte Arbeit und das ist auch der Grund, warum die Jugendlichen uns begegnen.
Wenn Sie die jungen Menschen dazu gekriegt haben, dass sie lernen wollen oder wissen wollen, was lernen Sie von ihnen? Also was für Themen diskutieren Sie? Sie haben ja gerade schon gesagt, bis zum Karl dem Großen ging's.
Also Verschiedenes. Erstmal fangen wir bei Ihnen an. Zum Beispiel mit Musik, Kultur, Kunst sind erstmal jugendaffine Themen, landen dann aber eben auch bei, also wir politisieren sie, wir machen sie auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam, dann werden sie erstmal wütend und dann sagen wir, ja, wir können es ja nicht einfach nur so stehen lassen, wir müssen ja handeln, wir müssen auch was dagegen tun. Und im Kontext dessen entstehen gesellschaftliche Fragestellungen, dann gehen wir auch auf die Philosophen ein, also ob es jetzt die Vorsokraten, die Sokraten, aber eben auch die Frankfurter Schule ist etwas, was die Jugendlichen auch belebt.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also Sie diskutieren mit jungen Menschen, weiß ich nicht, 16, 17, die vorgestern noch straffällig gewesen sind, die sich gegenseitig die Nase eingeschlagen haben, dann plötzlich über die Philosophen?
Ja, wir brennen ja selber für die Themen. Und aus diesem Grund können wir auch dieses Feuer weitergeben. Das hat schon Heraklit von Ephesus 560 vor Christus gesagt, der streuende Funke mit Zintillo. Also wir schaffen es gut, weil wir selber noch Kinder sind und selber auch das Feuer in uns haben, dieses Feuer weiterzugeben.
When We Were Young von Passenger war das. Ibrahim Ismail ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Der Sportwissenschaftler ist Vorsitzender des Jugendhilfevereins Paideia und bringt Jugendlichen Bildung näher. Jugendlichen, die als abgehängt gelten. Auf Ihrer Internetseite, Herr Ismail, steht als Leitziel ein Zitat des sowjetischen Pädagogen Makarenko. Ich fordere dich, weil ich dich achte und ich achte dich, weil ich dich fordere. Was bedeutet dieses Zitat für Ihre tägliche Arbeit?
Das ist im Grunde der Grundstock, das Fundament unserer Arbeit. Denn wir zeigen durch die Forderung tatsächlich die Achtung, dass wir daran glauben, dass solche junge Menschen Potenziale haben. Und zwar nicht nur als Art Mutter-Theresa-Spruch, sondern dass sie tatsächlich etwas in dieser Welt gestalten können und dazugehören. Und dann zeigen wir eben, das ist dann unser bildungspolitischer Auftrag, was sie können. Und das ist oftmals mehr, als auch ihnen die Gesellschaft zuschreibt. Denn wir müssen auch sehen, die Jugend ist, wenn man die mediale Perspektive sich anschaut, sehr problembehaftet. Und dabei verkennt man, dass die Jugend eine ganz wichtige Funktion in der Gesellschaft hat. Und zwar die Jugend ist für die Vitalität einer gesamten Gesellschaft verantwortlich und zuständig. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel die meisten Revolutionen der Menschheitsgeschichte sind von der Jugend ausgegangen. Also es geht nicht nur immer um so eine Blumenbezeichnung, sondern die Jugend, auch mit ihrer Radikalität, schafft Vitalität auch für uns Erwachsene.
Ist das das Problem in unseren Schulen? Zu wenig Achtung? Also bekommen Ihre Schützlinge, die Sie betreuen, Achtung in der Schule?
Naja, wenn Sie auf das Schulsystem eingehen, dann muss man eben sehen, Schule ist Struktur. Es gibt Rahmenbedingungen wie Lehrpläne, Zeitpläne. Wir haben überfüllte Klassen. Für mich gehören in eine Klasse auch mehrere Lehrer, nicht nur einen Lehrkörper. Und ja, und dann muss man eben sehen, da ist eine Maschinerie in Gang. Ihr müsst die Prüfung, ihr müsst diese Themen und. Wenn dann mal ein Schüler sagt, ja, aber ich habe letztens über jemanden eine Doku gesehen, wie zum Beispiel Mahatma Gandhi oder egal, dann ja, sorry, das können wir jetzt nicht vertiefen, weil es ist gerade nicht im Lehrplan. Und wenn noch die ganze Klasse aufspringt, ja, wer ist das denn? Das ist letztendlich der Tod im Topf.
Und wenn jetzt da jemand sitzt, der ja für den Lehrer offensichtlich nicht lernen möchte und nicht lernen will oder nicht lernen kann. Können Sie verstehen, dass Lehrer dann oftmals auch ja nicht mit Achtung reagieren, sondern eher diesen Störenfried, nenne ich ihn mal, aus der Klasse raus haben wollen eher?
Naja, grundsätzlich gehe ich von der Annahme, und das zeigt auch meine Erfahrung, dass jeder lernen will. Also das ist erstmal eine Annahme. Und wenn jemand nicht lernt, im Kontext zum Beispiel solch einen schulischen Kontext, dann muss man sich fragen, warum macht er das nicht? Und schon sind wir quasi bei Betrachtungsweisen des Menschen an sich, also des Individuums, des Subjekts und brauchen dafür auch Zeit.
Aber warum zum Beispiel? Warum wollen junge Menschen zum Beispiel nicht lernen, wenn sie es doch eigentlich doch wollen?
Ja, zum Beispiel Ohnmachtgefühle können so einen Zustand befeuern. Oder zum Beispiel, wenn man einem jungen Menschen immer wieder verdeutlicht, du bist hier fehl am Platz oder ich mag dich nicht. Das muss man ja nicht verbal machen, aber nonverbal spüren die Jugendlichen diese Signale. Dann können solche Zustände sich entwickeln. Oder zum Beispiel auch familiäre Probleme, die einen Jugendlichen übermannen. Dann sind das Probleme, die in die Lebenswirklichkeit der Schule Eingang finden.
Zum Beispiel?
Ja, also ich könnte Ihnen zahlreiche Beispiele nennen, wie zum Beispiel Todesfall, wo es kaum Raum und Zeit gibt, wo die Jugendliche relativ schnell dann mitgehen muss. Oder ich hatte zum Beispiel ein türkisches Mädchen, wo die Eltern einfach nicht verstanden haben, warum sie überhaupt zur Schule geht und dann Kampf hatte und gleichzeitig aber von der Schule immer gesagt bekommt, es kann nicht sein, dass du immer so müde bist und die eigentlich doch zur Schule möchte und ihren Abschluss erreichen möchte, aber eben auch sehr lange wach war, weil sie oftmals eben dann auch Tee ausgeschenkt hat und dergleichen.
Also eine patriarchalische Struktur, aus der sie da kam.
Genau. Und es ist halt, was ich immer wieder sehe, sehr wenig Zeit, auch mal zu fragen, wie geht's euch? Wer seid ihr denn überhaupt? Und woher kommt ihr? Und wo wollt ihr eigentlich hin? Also die großen W-Fragen.
Angela Merkel hat sich mal von Ihnen beraten lassen. Was haben Sie der Kanzlerin denn mit auf den Weg geben können?
Das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, was ich vermittelt habe. Ob sie das angenommen hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber sie sagte, es war spannend. Der Termin, da ging es um Arbeitsmarktpolitik und wie kriegt man junge Menschen in Arbeit.
Welchen Rat haben Sie gegeben?
Ja, dass wir jeden Einzelnen individuell betrachten müssen, dass wir nicht ein System schaffen können, eine Maschinerie, wo dann alle verwaltet werden, also versorgt werden, sondern tatsächlich eine Förderkultur in den Blick nehmen. Also das heißt, Programme sollten immer den Einzelfall in Betracht ziehen, gerade bei jungen Menschen. Nur so können wir sie intrinsisch motivieren. Also im Grunde ist es eine ganz einfache Formel.
Welche Rolle spielt Sport und körperliche Anstrengung in Ihrer Arbeit?
Eine sehr zentrale. Ich meine, das liegt schon daran, dass ich selber Sportwissenschaftler bin. Aber es ist auch tatsächlich so, dass Kinder und Jugendliche die Welt körperlich erfahren, leiblich. Und der Körper, ganz wichtig bei der Persönlichkeitsbildung, also spielt eine maßgebliche Rolle. Und Jugendliche sind ja gerade in der Phase, wo sie ihre Persönlichkeit entfalten, wo es auch eine Persönlichkeitsfestigung gibt, wo sie ihre Identität entdecken. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch körperliche Antworten gibt. Und auch das Thema der Emotionalität, die für mich auch mit dem Körper verbunden ist, auch stärker lebt. Starke Männer zeigen Gefühle. Was heißt das ganz konkret? Oder sexuelle Bildung, ja, aber nicht nur Informationsbücher im Sinne einer Beratung oder Informationsveranstaltung, sondern was heißt das konkret durch Berührung, Körperlichkeit, wie sieht das im Alltag aus? Also wirklich auch den Jugendlichen Antworten fürs Leben geben, denn die Jugendlichen sind noch nicht so verkopft wie wir.
Sie haben es von der Sonderschule für Lernbehinderte zum Unidozenten gebracht und auch Ihre Schützlinge haben steinige Wege hinter sich, wahrscheinlich auch noch sehr viele vor sich. Macht das stärker für den Rest des Lebens, als wäre alles in Ihrer Biografie glatt gelaufen?
Na, erstmal habe ich mich ja dagegen entschieden, Unidozent zu werden. Ich bin Lehrbeauftragter, das ist nochmal ein Unterschied. Ich sage Ihnen, ich schaue gar nicht aus der Lupe, aus der Perspektive, ist mein Leben gut gelaufen und kann ich toll zurückblicken. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich heute mittlerweile sehr viele Kinder habe und zwar nicht biologische Kinder, sondern die ganzen Kinder, die groß geworden sind und nicht mehr weg wollen und ich gucken muss, wie ich mit so vielen Urlaub mache. Und das ist bereichernd. Ich habe Sinn in meinem Leben durch die Menschen, die mir gegenübertreten. Und wenn ich heute sehe, wie zum Beispiel der Sven Parilla oder der Roman Jakob, wie sie Verantwortung übernehmen innerhalb dieses Vereins, und zwar große Verantwortung auf leitender Ebene, dann macht mich das stolz.
Das sind die beiden, die im Neue Wege-Projekt waren und die heute im Vorstand mitsitzen.
Genau.
Trotzdem, man möchte diesen Weg keinem jungen Menschen wünschen, oder?
Würde ich so unterstreichen. Das war mein Weg, er war steinig. Es gab auch Rückschläge, aber es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich könnte dazu sagen, was Nietzsche gesagt hat, was die Aufgabe des Erziehers ist. Und zwar dem Jugendlichen seinen individuell für ihn bestimmten Weg von Unkraut zu befreien. Das heißt aber, dass wir uns der größten Herausforderung als Erwachsene stellen müssen, und zwar, dass wir nicht das kompensieren über den Jugendlichen, was wir nicht erreicht haben oder was wir wollen, sondern wir müssen einfach akzeptieren, wer der Jugendliche ist und was sein Weg ist.
Ibrahim Ismail war heute unser Gast in SWR 2 Tandem und hat uns über seine Arbeit mit dem Jugendhilfeverein Paideia mehr erzählt. Vielen, vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.